Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, euch wieder bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Podcast Ungelöst, der Krimi-Podcast der Polizei Essen.
Heute beschäftigen wir uns wieder mit einem Cold Case-Fall der Ermittlungsgruppe Cold Cases, nämlich Santo Sabatino, dem 54-jährigen Mühlheimer, der damals spurlos verschwunden ist. Deshalb habe ich mich wieder meine Gäste eingeladen, Dustin und Michael, ihr seid wieder da, beides Ermittler der Ermittlungsgruppe Cold Cases. Schön, dass ihr beiden da seid.
Hallo.
Hallo.
Der Fall Santo Sabatino ist ja eigentlich ein Vermisstenfall und wird aber trotzdem irgendwie von der Ermittlungsgruppe Cold Cases, die sich ja überwiegend auch mit Mordfällen beschäftigt, befasst. Erzählt doch mal, bevor wir weiter einsteigen, wer war Santo Sabatino?
Santo Sabatino war italienischer Herkunft, wie der Name auch schon so das so ein bisschen hergibt. Er stammt aus Sizilien, war zum Zeitpunkt seines Verschwindens 54 Jahre alt und galt als der Düsseldorfer Promi-Wirt. Er hat in Düsseldorf drei lokale Restaurants betreten, Tinos Bar auf der Kö, ein Restaurant im Hafen und eins in Golzheim, die ja über Düsseldorf hinaus eigentlich bekannt waren. Darüber hinaus am Zentrum in Oberhausen hat er das Theater betrieben und ein weiteres Restaurant in Köln. Er war in zweiter Ehe verheiratet und hatte ein gemeinsames Kind, das damals noch relativ klein war, ich glaube 6 Jahre alt, genau weiß ich das jetzt auch nicht, und 2 mehr oder weniger erwachsene Kinder aus erster Ehe, wobei damals zumindest der Sohn in seinem Haushalt in Sahn lebte.
Also Santo Sabatino war ja wirklich ein Mensch, der in der Öffentlichkeit stand. Man kannte ihn, wie gesagt, wie du schon sagtest, so ein Promi-Wirt. Dementsprechend wurde über das Verschwinden natürlich auch dementsprechend berichtet. Und gleichzeitig gab es ja auch so ein paar Umstände, die dann halt vermuten ließen, eventuell ist es ein Tötungsdelikt, eventuell ist es nur der Vermisstenfall. Und daher ist der Fall auch wirklich interessant. Erklärt doch mal, was waren denn die Umstände des Verschwindens?
Die Umstände waren wirklich so von Anfang an ein bisschen dubios auch, ne? So, ich habe mir jetzt bei Durchlesen der Akte die Fragen gestellt: ermordet, gefangen gehalten, entführt, abgetaucht oder Suizid begangen? Das sind so die Fragen, die man sich so aus dem ganzen Aktenstudium stellen kann, ne? Es war ja, aufgrund seiner Persönlichkeit her, es gab Kontakte ins Milieu, die belegt worden sind, ins Rotlichtmilieu auch. Es gab mehrere Freundinnen, die er hatte. Mit seiner zweiten Ehefrau wurde es immer so als Zweckehe beschrieben, die noch aufrechterhalten wurde, auch durch die Medien. Es sind schon einige Sachen, die ja einen stutzen lassen. Warum ist das gemacht worden, ne? Und letztendlich vieles sprach dafür, am Anfang noch nicht, aber zum späteren Zeitpunkt, dass er möglicherweise tatsächlich abgetaucht ist. Aus unterschiedlichsten Gründen. Er war an diesem Tage, das war der 20. Juli 2017, gerade von Wien oder aus Wien zurückgekommen, in Köln gelandet. Er hatte dort geschäftlich mit jemandem einen Termin gehabt, den er wahrgenommen hat. Er wurde dort von einer Bekannten abgeholt, die ihn dann nach Breitscheid brachte. Von Breitscheid aus fuhr ihn allerdings sein Cousin dann nach Hause, nach Sahn, wo er lebte. Letztmalig sicher gesehen wurde er gegen 2 Uhr, als er seinem Sohn, der dann nach Hause kam, die Tür aufmachte. Und danach verliert sich eigentlich die Spur von ihm.
Okay. Und er wurde dann ja auch, das finde ich ist schon das Erste, was mich immer stutzig macht, erst 9 Tage später tatsächlich vermisst gemeldet.
Das ist in der Tat so. Die Ehefrau gemeinsam mit einem Rechtsanwalt, der auch zuvor die rechtsanwaltlichen Interessen von Sabatino vertreten hat, die erschien bei der Polizei am 29.07., um Vermisstenanzeige zu erstatten. Also 9 Tage nach seinem Verschwinden auch. Erklärt wurde das damit, dass es in der Vergangenheit schon häufiger vorkam, dass Sabatino einige Tage weg war und niemand wusste, wo er war. Aber das war relativ normal offensichtlich.
Okay. Und dann gab es ja auch, wie gesagt, dann hat man den ja 9 Tage später erst vermisst gemeldet. Und dann sind ja quasi die Ermittlungen angelaufen. Wie hat die Polizei damals angesetzt?
Ja, der ist ja als Vermisstensache angelaufen und am 2.8., also 3 Tage später, sind die Ermittlungen dann durch das KKL betrieben worden. Vielleicht kann er das hier was dazu sagen, wie das Verhältnis so ist, Vermissensache dann möglicherweise in Form einer EK oder MK weitergemacht wird, also in Form einer Mordkommission.
Jetzt einmal für die Zuschauer: EK, Ermittlungskommission, MK, Mordkommission,
genau,
ne?
Genau.
KK11, die bearbeiten die Mordfälle, da kommt da ja auch beide her. Ne? Und ja, wie gesagt, erst Vermisstenfall, dann Mordkommission. Und das dann erklär doch mal, wie ist da der Übergang? Wir haben eine Vermisstensache, das bearbeitet die Vermisstenstelle, wir haben einen Mordfall, das bearbeitet das KK11, im Zweifel dann eine Mordkommission. Wie ist das Zusammenspiel?
Also Ermittlungskommission ist quasi die EK, Mordkommission die MK. Also nur mal um die Abkürzung quasi, wenn die jetzt nicht ganz klar waren, nochmal zu verdeutlichen. Ich meine, wir haben im Polizeipräsidium Essen ein bisschen was verändert, ne? Weil gerade zu Vermisstenfälle, das ist wirklich eine ganz, ganz sensible und kann mitunter auch eine ganz komplizierte Geschichte sein, weil da geht es immer um Zeit letztendlich bei einer vermissten Sache. Ne? Also zum einen bei einer vermissten Sache geht es um Zeit, weil die Person möglicherweise in einer gefährlichen Situation ist. Ich denke an eine ältere Frau, die dement ist und nicht weiß, wo sie ist. Ne? Da geht es um Zeit. Aber bei möglichen Tötungsdelikten, die halt da auch im Raum stehen könnten, wenn es da um eine vermissten Sache geht, da geht es auch um Zeit, weil es da halt um Spuren geht. Ne? Weil gerade der Anfang, man sagt immer so, die ersten 24 Stunden, die sind super wichtig, um da wirklich diese flüchtigen Spuren, die man hat. Ne? Also Videokameras werden überschrieben nach 24 Stunden in der Regel. Es geht um Verkehrsdaten, also um Funkzellendaten, Telefondaten, die man da abgreifen könnte, die sind in so einer gewissen Frist. Ne? Es geht um Sachen, die einfach flüchtig sind, die man ganz schnell angreifen muss. Und damals, also die Vermisstenstelle, die hat so eine lange Historie in Essen. Ne? Damals, ganz, ganz früh war sie mal beim KK12. Ne? Die haben damals auch Sexualdelikte bearbeitet. Dann ist sie irgendwann mal der Kriminalwache angegliedert worden. Und da war sie auch relativ lange, also beziehungsweise nicht der Kriminalwache, sondern dem KK42. Die machen auch Fahndungen und Ausländerkriminalität. Und ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren hat man dann sich dazu entschlossen, dass man das KK11, quasi die Vermisstenstelle, dass man die wieder in die Kriminalinspektion einholt. Also da sitzt auch das KK11. Das macht auch total Sinn, weil da ist es super, super wichtig bei den vermissten Sachen, dass die Sachbearbeiter da in der Vermisstenstelle ganz eng und ganz frühzeitig schon mit dem KK11 zusammenarbeiten, weil man dann gemeinsam entscheidet, okay, mit welchem Druck gehen wir jetzt in diese Ermittlung rein, ne? Setzen wir jetzt eine Ermittlungskommission ein, weil wir sagen, okay, das ist jetzt eine herausragende Vermisstensache irgendwie, wo wir gar nicht glauben, dass jemand getötet wurde. Oder setzen wir jetzt schon, weil die Verdachtsmomente so eindeutig sind, schon direkt eine Mordkommission ein. Und dann kriegt man einfach viel mehr Personal. Dann kann man viel mehr Sachen ganz schnell umsetzen. Und den Stein ins Rollen bringt eigentlich der Sachbearbeiter in der Vermisstenstelle. Der muss frühzeitig erkennen, habe ich hier jetzt was möglicherweise ein Tötungsdelikt sein könnte, ja? Und da muss der eigentlich schon, also das ist die wichtigste Stelle in dieser ganzen Kette. Der muss eigentlich frühzeitig erkennen, ist da irgendwas? Und dann muss es immer einen engen Austausch geben. Das ist auch aktuell so. Und damals ist es auch deswegen, weil dieser Fall natürlich besonders ist, insbesondere deswegen auch, weil da hier eine öffentliche Person quasi verschwunden ist. Die ganzen Umstände waren damals auch schon dubios. Und deswegen ist es da auch damals schon quasi im KK11 bearbeitet worden. Und zusammen mit der vermissten Sachbearbeitung.
Und genau, das ist ein guter Punkt, dass du sagst, diese Feinheiten, die dann in der Vermisstenstelle sondiert werden. Was hat damals dazu geführt? Klar, man hat diesen Zeitverzug, das war irgendwie eine prominente Person. Aber wieso ist man darauf gekommen? Ja, vielleicht haben wir hier doch ein Kapitaldelikt vorliegen und nicht einfach nur eine Person, die sich abgesetzt hat oder was ja auch wahrscheinlich sein könnte. Ne? Aber wieso sagt man, vielleicht ist er doch Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Was gab es da für Indizien? Das haben wir ja letzte Folge gelernt. Indizien, hört mal rein. Ne, das sind so Hinweise, die dann so den Anstoß geben, immer in eine Richtung zu ermitteln. Was für Indizien gab es da, dass man sagt, okay, wir haben hier vielleicht doch ein Morddelikt?
Man muss sagen, in dem Fall ist es so, es ist ja gar kein Ermittlungsverfahren seitens der Staatsanwaltschaft eingeleitet worden. Also diese Schwelle, wir haben jetzt hier ein Ermittlungsverfahren, weil wir davon ausgehen, dass hier eine Straftat zugrunde liegt, die haben wir in der Form noch gar nicht überschritten. Also weil hier, weil es sehr, sehr, sag mal, sehr, sehr, sehr offen ist. Ne? Wie der Michael hat ja schon gesagt, es spricht auch einiges dafür, dass er sich möglicherweise bewusst abgesetzt hat. Und vielleicht diese Punkte, die könntest du vielleicht nochmal irgendwie heranführen, was da jetzt genau so die Gründe waren, warum man jetzt nicht das Tötungsdelikt gesehen hat, sondern eher möglicherweise eine herausragende Vermisstensache.
ja, durch die ganzen Vernehmungen, die im Anschluss an die Vermisstenanzeige gelaufen sind, durch die Anschlussermittlungen, die die Ermittlungskommission durchgeführt hat, die haben objektiv keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass ein Tötungsdelikt zugrunde liegen könnte. Immer natürlich im Hinterkopf, möglicherweise haben wir eins vorliegen, aber so objektiv ist da kein Fleisch rangekommen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Rotlichtmilieu spielt eine Rolle, möglicherweise auch die Herkunft aus Sizilien, also mafiöse Kreise könnten eine Rolle gespielt haben. Also es ist alles im spekulativen Bereich gewesen, nicht belegbar. Es gab um den 20. Juni 2017, also gut 3,5 Wochen vor seinem Verschwinden, angeblich eine Entführung von ihm, wo er gewaltsam in ein Auto gezerrt worden sein soll in Düsseldorf. Und angeblich wurde ihm auch Gewalt angetan. Was Hintergrund der ganzen Geschichte ist, ließ sich auch nicht so richtig ermitteln. Auch dieser Sachverhalt konnte nicht so richtig aufgehellt werden, ob der stattgefunden hat oder nicht. Möglicherweise steht er auch im Zusammenhang mit seinen, ich nenne sie mal Bekannten oder seinen Liebschaften, die er hatte. Die stammten auch aus dem Prostituiertenmilieu. Und aber objektiv hat man kein Fleisch, sagen wir immer, dran bekommen, dass man davon ausgehen kann, er ist tatsächlich getötet worden.
Aber es sind natürlich alles schon Punkte, wo man sagt, okay, man hat hier irgendwelche Verbindungen nach Italien. Man hat hier Verbindungen ins Rotlichtmilieu, Prostitution. Er wird irgendwie entführt oder beziehungsweise hat dann irgendwelche Verletzungen, die er anzeigt, wo man aber auch nicht so richtig ermitteln kann. Wie kommt es dazu? Da versteht man, okay, warum ist dieser Fall herausragend? Vor allem dann auch in der Kombination, dass die Person so bekannt war.
Das heißt ja auch nicht, weil es jetzt keine Mordkommission ist, dass wir jetzt nicht so gut arbeiten oder jetzt weniger machen. Ne? Also die Ermittlungskommission, also ich will jetzt nicht zu sehr in das Strafgesetzbuch reingehen, ne? Aber also das, was ich aus strafprozessualen Gründen machen kann, also die Maßnahmen, die man treffen kann, die kann ich aus gefahrenabwehrenden Gründen genauso machen. Ne? Und im Gefahrenabwehrenbereich ist man ja jetzt auch viel unterwegs gewesen, ne? Und da kann man auch genauso Vernehmungen durchführen oder also Anhörungen durchführen. Man kann aber auch andere Maßnahmen umsetzen. Also ich glaube, diese Ermittlungskommission, die ist gleichzusetzen wie eine mögliche Mordkommission, also um das nochmal klarzustellen.
Ja, auf jeden Fall. Also die Ermittlungen, genau, damit das auch für jeden verständlich ist, die Ermittlungen laufen ja so oder so. Die
genau.
Frage ist halt nur, sagt man, okay, wir haben ja schon wir eröffnen das Strafverfahren sofort oder wir brauchen erstmal noch ein bisschen mehr. Und die Ermittlungskommission, die genauso arbeitet, sucht halt nach diesen Hinweisen, wo man dann sagt, danach können wir ein Strafverfahren eröffnen oder halt den vermissten Fall dementsprechend lösen, wenn man sagt, wir haben ja keine Straftat. Das kann natürlich auch genauso passieren. Dann sind wir jetzt dabei. Was macht ihr denn jetzt in dem Fall? Also die Ermittlungsgruppe Cold Cases hat den Fall jetzt übernommen und jetzt geht's ja darum, was macht ihr jetzt in dem Fall?
Ja, was machen wir in dem Fall? Wir haben tatsächlich vor gut 3 Wochen nochmal einen Hinweis bekommen aus dem Großraum Düsseldorf, der uns ja dazu veranlasst hat, dass wir den Hinweisgeber aufgesucht haben und in einem kleinen Waldstück versucht haben, zu durchsuchen im Prinzip, kann man sagen.
Wie seid ihr darauf gekommen? Also was war der Hinweis? Was sollte in diesem Waldstück dann sein?
Der Hinweisgeber hatte durch Zufall nochmal die XY-Sendung vom 15.05.2019, also circa 2 Jahre nach seinem Verschwinden, gesehen. Und da fiel ihm eine Begebenheit ein, die er wahrgenommen hat. Und er hatte da verdächtige Personen gesehen, die angeblich mit einer Schippe oder mit einem Spaten in ein Waldstück gegangen sind und dort gegraben haben. Und weil das zeitnah am Verschwinden des Sabatino war, hat er das in Zusammenhang gebracht. Ließ sich aber so nicht verifizieren. Tatsächlich war das 3 Tage vorher gewesen. Aber auch solchen Hinweisen gehen wir tatsächlich noch nach.
Ja, das ist ja auch gut zu wissen, dass quasi auch wenn die Hinweise alt sind oder beziehungsweise die Beobachtungen alt sind und die Hinweise dann, sage ich mal, auch schon mehrere Jahre eigentlich lagen, dass die trotzdem noch relevant für euch sind. Also wenn jemand verdächtige Feststellungen gemacht hat, irgendwelche Beobachtungen gemacht hat, auch die weit zurücklegen, sind die trotzdem weiterhin interessant für euch. Das ist ja gut zu wissen. Ne?
Ja, und er kann diesen Hinweis ja nur deswegen geben, weil wir damit aktiv ja auch quasi in die Öffentlichkeit gegangen sind. Ne? Also das ist ja auch, haben wir ja schon in der letzten Folge drüber gesprochen, ja, das ist ja auch mit der Hauptgrund, warum wir überhaupt hier sitzen, weil wir eigentlich immer permanent wollen, dass diese Fälle, die wir hier haben, dass sie nicht so in die Vergessenheit geraten, sondern immer wieder ins Bewusstsein gerufen werden. Und ja,
Auf jeden Fall, ja. Und wie geht eure Arbeit denn jetzt weiter? Gut, ihr hattet jetzt vor 2 Wochen noch einen Hinweis. Heißt, die Arbeit läuft ja aktiv an dem Fall. Und was ist jetzt, sag ich mal, der Ausblick in die Zukunft, in Anführungszeichen?
Wir werden mit Sicherheit einige Personen aus dem nahen Umfeld nachvernehmen müssen, um die Abläufe von damals noch ein bisschen detaillierter uns schildern zu lassen. Mhm. Möglicherweise werden wir auch nochmal Suchmaßnahmen durchführen, also an konkreten Örtlichkeiten mit Spürhunden auch, wie wir es vorhin in dem anderen Fall auch schon mal geschildert haben. Und ja, das sind so die Sachen, die wir beabsichtigen.
Warum schaut ihr jetzt nochmal in das Umfeld von Santo Sabatino?
Ja, bei Aktenschule ist mir schon aufgefallen, dass die eine oder andere Frage, also für mich zumindest, noch offen geblieben ist, die ich ganz gerne noch klären möchte. Und möglicherweise gibt es darüber neue Ansätze, um auch die Fahndung wieder intensiver betreiben zu können. Also ich hatte ja anfangs gesagt, einmal durch die Medien auch kolportiert, sehr skurrile Persönlichkeit, der Promi wird aus Düsseldorf verschwunden, durch die Mafia umgebracht oder wen auch immer. Das stand ja auch so alles in den Medien. Möglicherweise gab es in der Vergangenheit, also vor seinem Verschwinden, Umstände, die dazu beigetragen haben, dass er verschwand. Es gibt zumindest Hinweise darauf, dass er in Afrika im Bereich Sierra Leone eine Goldmine oder eine Diamantenmine kaufen wollte. Dann gab es Hinweise darauf, dass er in Afrika eine Bank eröffnen wollte. Da gab es offensichtlich Kontakte zu Schweizer Bankern auch, die dann zu einem Treffen gekommen sein sollen. Dann gab es Hinweise darauf, dass er einige Tage, bevor er aus Wien zurückkam, in Benin war, auch in Afrika, sich dort mit dem Präsidentschaftskandidaten getroffen hatte, um mit einem befreundeten Arzt, mit dem er zusammen angereist war, der dort ein Charity-Projekt betreibt, auch möglicherweise Gelder reinzuschließen.
Also wirklich viele Fragen, die sich dann auch, sag ich mal so, in die persönliche Ebene drehen, wo man natürlich dann von Angehörigen Infos kriegen könnte. Da war ja auch noch irgendwie, der hat ja auch, habe ich irgendwo gelesen, weiß ich auch nicht mehr genau wo, ein Hausverkauf kurz vorher.
Also ein paar Monate vorher ist ein Hausverkauf erfolgt. Sabatino war oder galt als ziemlich vermögend. Mhm. Neben den Restaurants, die er betrieben hat, die überwiegend ganz gut gelaufen waren auch, hatte er mehrere Immobilien und eines dieser Häuser hatte er verkauft. Da ist ein 7-stelliger Betrag wohl rumgekommen und das Geld hat er verteilt auf verschiedene Konten, zum Teil auf die Kinder übertragen, zum Teil auf das eheliche Gemeinschaftskonto. Aber ein Teil der Summe ist auch wohl auf andere Konten transferiert worden. Weiter hat er einige Monate auch vor seinem Verschwinden Generalvollmachten an die Kinder verteilt. Und ja, alles das lässt den Schluss zu oder könnte den Schluss zulassen, dass er tatsächlich untergetaucht ist. Und dafür spricht auch, dass immer wieder größere Geldsummen in den Restaurants von ihm entnommen worden sein sollen. Aber so richtig belegt wurde das auch nie. Oder es wurde sehr oft auch in im Kreis der Angestellten oder näheren Vertrauten, ohne jetzt die Familie damit zu meinen, sehr viel spekuliert, aber auch nie die Wahrheit erzählt. Also es wurde immer mit einem heißen Brei herumgeredet. Ne? Also viele, so war der Eindruck der Kollegen damals, wussten viel mehr, als tatsächlich gesagt wurde.
Da wollt ihr jetzt genau drauf fühlen. Das ist jetzt der Grund, warum ihr da noch weitere Vernehmungen in dem privaten Umfeld, in der Familie anstrebt.
Das ist so der eine Punkt. Leider wie eine der wichtigsten Personen in dem Verfahren, ein naher Verwandter, der auch so sein Vertrauter und Fahrer immer war, der ist oder soll in Norwegen verstorben sein in den vergangenen Jahren, sodass der nicht mehr befragt werden kann. Ist ein Problem, da noch weitere Ansatzpunkte zu bekommen natürlich, aber wir werden es versuchen.
Ja, sehr schön. Also wie gesagt, die Ermittlungen laufen weiterhin. Das sieht man ja jetzt in dem Fall vor allem in Richtung Personalbeweis, so nennt man das ja, wenn man da viele Zeugen vernimmt. Ja, wie können euch die Leute denn, also wir machen ja dieses Format auch, damit die Fälle nochmal in die Öffentlichkeit kommen, damit Leute nochmal darauf aufmerksam werden, die Zuhörerinnen und Zuhörer beziehungsweise Zuschauerinnen und Zuschauer, da vielleicht noch entscheidende Hinweise geben. Wie kann man euch da insbesondere helfen?
Wir brauchen Hinweise. Letztendlich zeigt das ja auch, dass wir sitzen, dass wir das nicht vergessen letztendlich. Ne? Also den Fall Sabatino vergessen wir nicht. Wir bleiben da immer bei. Und wenn, vielleicht gibt es ja Personen, die hoffen, dass das alles so irgendwie alles verschwiegen wird und so dieser Fall so in die letzte Schublade geht und man das gar nicht mehr dran denkt. Ne? Aber wir zeigen jetzt dadurch hier, nee, wir haben es nicht vergessen. Und für uns ist immer noch wichtig und es bleibt auch wichtig, dass wir es irgendwie aufklären und erfahren, wo Sabatino ist, ne? Und wenn es da Personen gibt, die jetzt diesen Podcast hören und das Bedürfnis haben, uns was mitzuteilen und uns helfen können, dann sollen sie sich melden bei der Polizei hier in Essen und uns uns einen Hinweis geben darauf, sodass wir denen nachgehen können.
Ja, ganz genau. Und man kann sich, wie gesagt, nicht nur an die Polizei Essen, sondern an jede Polizei wenden. Ne? Wie gesagt, da Hinweise bestehen oder Gesprächsbedarf besteht, können wir als Polizei Essen, aber auch jegliche Polizeibehörden diese Hinweise annehmen und an uns weiterleiten. Sonst aber nehmen wir natürlich auch gerne telefonisch irgendwelche Hinweise auf. Das wäre dann die Telefonnummer 0201 8290, wo wir dauerhaft erreichbar sind und Hinweise angenommen werden können. Ja, soweit bedanke ich mich dann erstmal, dass ihr hier seid. Hoffen wir mal darauf, dass sich vielleicht etwas ergibt. Hier durch den Podcast erreichen wir auch nochmal eine ganz neue Zielgruppe, die vielleicht nochmal andere Hinweise geben kann als durch die, ja, Medien, die jetzt schon bespielt wurden. Und dann danke ich euch für eure Zeit. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Und
sehr gerne.
Wir danken auch.
Dann hoffen wir, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.
Machen wir.
Danke.